ARD Sounds.
Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Vor wenigen Tagen hat die Bundesjustizministerin gesagt, warum ihr ein Schutz vor digitaler Gewalt, also Gewalt mit Bildern und Videos im Internet, so wichtig ist.
Digitale Gewalt kann im Einzelfall genauso schlimme Folgen haben wie körperliche Gewalt. Sie kann Menschen zutiefst verunsichern, verstören, verletzen, ihr soziales Umfeld zerstören.
Das hat Stefanie Hubig gesagt, als sie ihren Entwurf für ein neues Gesetz gegen digitale Gewalt vorgestellt hat. Vorbereitet wurden die Maßnahmen schon länger. Und neue Dringlichkeit bekam die Debatte vor einem Monat. Da wurde bekannt, dass die Schauspielerin Colleen Fernandes ihren Ex-Mann Christian Ulmen angezeigt hat. Fernandes wirft Ulmen vor, sie digital vergewaltigt zu haben, unter anderem manipulierte Nacktfotos verschickt zu haben, die sie zeigen sollen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Spätestens seit diesem Fall fordern immer mehr Leute, dass Frauen mehr Schutz brauchen vor digitaler, sexualisierter Gewalt. Jetzt hat die zuständige Ministerin also geliefert. Nur was genau soll sich für Betroffene verbessern? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Theresia Rasche vom Deutschen Juristinnenbund. Sie ist dort die Vorsitzende der Kommission Recht der digitalen Gesellschaft. Guten Morgen, Frau Rasche. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Bitte sehr. Es soll einen neuen Straftatbestand geben für bildbasierte sexualisierte Gewalt. Ist diese Form von Gewalt denn bislang gar nicht enthalten im existierenden Strafrecht?
Die bildbasierte sexualisierte Gewalt, die ist ja nur ganz am Rande sozusagen zufällig mitgeregelt. Also wir haben bisher einen Flickenteppich. Das Recht am eigenen Bild ist zum Beispiel geschützt über das Kunsturhebergesetz, allerdings mit einer sehr geringen Strafbewehrung. Und die sexuelle Dimension, also die Herabwürdigung der Betroffenen, die ist davon gar nicht erfasst.
Kann man also sagen, dass die Gesetze ganz stark der Realität hinterherhinken?
Ja, also kurz gesagt ja. Wir haben ein erhebliches Ausmaß digitaler sexualisierter Gewalt. Und das sieht man auch an unterschiedlichen Studien und davon sind insbesondere Frauen betroffen.
Die Bundesjustizministerin Hubig, die will verbieten, dass diese Bilder und Videos im Netz verbreitet werden. Das ist das eine. Und sie will auch bestrafen, wenn jemand Bilder und Videos herstellt, selbst wenn dann das Material letztlich nicht im Netz landet oder irgendwie anders verbreitet wird. Dann wäre das aber dennoch strafbar. Geht sie damit nicht einen Schritt zu weit?
Ja, wir kennen die Kritik und wir haben uns da im Deutschen Juristinnenbund sehr lange Gedanken gemacht. Unsere Stellungnahme ist diesbezüglich auch sehr breit fundiert. Wir sehen das Problem hauptsächlich darin, dass schon beim Herstellen dort findet die erste Objektivierung statt. Die Objektivierung der Betroffenen und die Herabwürdigung eben auch. Das heißt, hier greifen wir schon in die Intimsphäre, in die sexuelle Selbstbestimmung ganz erheblich ein. Und wenn wir erst an der Verbreitung anknüpfen, dann schützen wir die Betroffenen überhaupt nicht ausreichend, denn ist dieses Bild erstmal im Netz, ist es in unterschiedlichen Foren, dann wird es so schwer sein, dieses Bild wieder einzufangen, dass wir die Betroffenen im Prinzip schutzlos stellen.
Das neue Gesetz, das soll nun alle Fälle von sexualisierten und pornografischen Bildern umfassen, egal ob sie mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurden oder ja quasi am Schreibtisch mit Schere und Kleber zusammengefummelt wurden und dann im Netz verschickt werden. Ist diese Art von digitaler Gewalt nur ein Problem von Frauen oder sind auch Männer betroffen?
Ja, es sind auch Männer betroffen, das muss man nicht verschweigen. Allerdings gibt es verschiedene Studien zu bildbasierter sexualisierter Gewalt und die ergeben je nach Studie ein Ausmaß von 93-97% der Deepfakes oder der sexualisierten bildbasierten Gewalt, die betreffen Frauen. Und deswegen ist es eindeutig ein Frauenthema. Die Deepfakes und bildbasierte sexualisierte Gewalt im Allgemeinen wird dazu genutzt, um Macht über Frauen auszuüben. Die Frauen werden objektiviert, sie werden herabgewürdigt und es wird erheblich in ihre sexuelle Selbstbestimmung eingegriffen.
Es gibt Zahlen vom Bundeskriminalamt und laut Bundeskriminalamt, laut diesen Zahlen heißt es, dass nur 2,4% der Fälle von digitaler Gewalt angezeigt werden. Das bedeutet umgekehrt, dass 97,6% unentdeckt bleiben. Warum werden nur so wenige Fälle angezeigt?
Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall der gesellschaftliche Umgang mit dem Phänomen. Es besteht ein erheblicher Reflex in der Gesellschaft zur Täter-Opfer-Umkehr. Das Erste, was wir als Gesellschaft fragen, ist, naja, was hat sie denn im Vorfeld getan? Na, was hat sie denn vielleicht angezogen? Was könnte denn den Täter dazu veranlasst haben, welches Opferverhalten, um diese Bilder zu erstellen? Also wir haben diese Täter-Opfer-Umkehr und dann haben wir auch ganz oft so einen Schulterschluss unter Männern, was wir jetzt auch in der Berichterstattung über den Fernandes-Ulmen-Fall erkannt haben. Auch viele private Personen sagen zuerst, naja, es gilt doch die Unschuldsvermutung. Dabei gilt die Unschuldsvermutung für die Presse, für Sie als Medienvertreter. Sie mussten darauf hinweisen, gerade zu Beginn des Interviews. Und es gilt natürlich für die Gerichte. Aber ich als Privatperson darf ja eine Meinung dazu haben. Und ich als Privatperson unterliege eben nicht der Unschuldsvermutung. Und dann als Zweites natürlich das Gefühl, es bringt überhaupt nichts, dagegen vorzugehen. Denn Strafverfahren werden so schnell eingestellt. Und sich dann eben diesen Schritt zur Polizei und dieses Trauma nochmal zu durchleben, da sagen viele Betroffene eben, ich mache das mit mir selbst aus und ich nehme nicht die staatliche Hilfe in Anspruch.
Betroffene werfen Polizei und Justiz da ja einiges vor, also dass sie Anzeigen fallen lassen, Verfahren würden eingestellt wegen Geringfügigkeit. Stimmt es so?
Ja, das nennt man dann Privatklagedelikt. Also die Straftatbestände, die es bisher gibt, sind als sogenanntes Privatklagedelikt ausgestaltet. Das bedeutet, die Polizei ist nicht verpflichtet, hier Anzeige zu erheben, sondern kann sagen, naja, hier hat der Gesetzgeber nicht gesagt, dass zwingend ein öffentliches Interesse besteht. Und das sehen wir jetzt auch hier erstmal nicht. Also sagen wir der Betroffenen, sie soll selbst dagegen vorgehen. Und das ist eben der Standard und dieser Missstand wird auch mit dem neuen Gesetz der Bundesjustizministerin nicht behoben. Und das ist ein ganz großes Problem, weil wir das Bewusstsein in der Justiz brauchen, dass ein öffentliches Interesse vorliegt, weil dieses Phänomen einfach so massenhaft ist und so stark in die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen eingreift.
Ist es da vielleicht auch ein Problem, dass Polizei und Justiz anscheinend zu wenig wissen über diese Themen?
Auf jeden Fall. Wir fordern als Deutscher Juristinnenbund schon lang, dass die Istanbul-Konvention besser bekannt ist und eben auch, dass es verpflichtende Fortbildungen gibt in der Justiz und in der Polizei. Die Istanbul-Konvention, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der gilt seit 2017 auch in Deutschland und der verpflichtet Staaten, alle Maßnahmen zu ergreifen, um Gewalt gegen Frauen in jeder Form zu verhindern. Und das meint eben besonders sexualisierte Gewalt und eben auch digitale Gewalt. Die Istanbul-Konvention ist weitgehend unbekannt und da müssen wir an allen Ebenen eben angreifen und die Personen, die damit zu tun haben, besser schulen.
Das heißt, es müsste eine größere Rolle oder überhaupt eine Rolle im Jurastudium wahrscheinlich spielen und auch in der Polizeiausbildung.
Das Jurastudium ist da nur ein Ansatz. Selbst die Familiengerichte kennen derzeit häufig die Istanbul-Konvention noch nicht. Ich habe eine Kollegin kürzlich am Wochenende getroffen, die mir noch eine Anekdote erzählt hat, dass bei Hinweis auf Geltung der Istanbul-Konvention die Richterin dort gesagt hätte, na, was kommen Sie mir denn hier mit türkischem Recht? Das heißt, es ist nicht mal der Name bekannt und wir müssen an vielerlei Stelle ansetzen, um die bekannter zu machen, ja.
Das klingt bitter. Lassen Sie uns zum Ende vielleicht noch was Schöneres besprechen. Ja. Lassen Sie uns eine kleine Utopie durchspielen, ein positives Szenario. Wir schreiben das Jahr 2030. Der Gesetzesentwurf, das neue Gesetz von Bundesjustizministerin Hubig ist längst in Kraft. Es gab dann noch einige Nachschärfungen. Wie würde das dann rechtlich alles ablaufen? Also wie wäre das Prozedere für eine Betroffene? Nehmen wir mal an, eine Frau erlebt sexualisierte Gewalt im Netz durch ihren Ex. Der will sich rächen, weil sie ihn verlassen hat. Dann stellt der Deepfake-Pornos bereit auf verschiedenen Plattformen im Netz, die ganz deutlich zeigen sollen, dass sie das ist. Also er stellt sie an den Pranger sozusagen. Wie kann die Frau dann zu ihrem Recht kommen?
Also in der Utopie, und davon sind wir noch weit entfernt, auch wenn der Gesetzentwurf jetzt genauso kommt, wie er denn vorgeschlagen ist. In der Utopie haben wir ganz einfache digitale Prozesse. Das heißt, ich sehe, dass ein Deepfake von mir oder dass digitale Gewalt ausgeübt wird an mir und dann gibt es eine einfache Schnittstelle, ein Meldeportal, sodass ich einfach die Screenshots beziehungsweise die URL rechtssicher an die Polizei weiterleiten kann und die Polizei ermittelt dann von sich aus weitere Rechtsverletzungen. Außerdem ist es natürlich essentiell, dass es nicht mehr als Privatklagedelikt ausgestaltet ist, damit die Polizei das Ganze, die Aufgabe nicht wieder an mich zurück übergeben kann. Aber das betrifft nur die Strafverfolgung. Ein ganz erheblicher Teil ist natürlich auch, dass ich die Bilder von mir löschen lassen will, dass ich weitere Unterlassung vom Täter haben will. Und da müssen wir eben auch die Plattform in Anspruch nehmen. Die Gerichte müssen die Plattform direkt verpflichten, verletzendes Bildmaterial runterzunehmen und aber auch nicht nur dieses eine Bild unter dieser einen URL, sondern eben auch gleichartige Bilder, die von mir im Netz zu finden sind. Genau. Wir brauchen Accountsperren, die sind vorgeschlagen, das begrüßen wir sehr. Und wir brauchen aber ganz wichtig auch noch sehr viel mehr Maßnahmen, die diese strukturelle Dimension von digitaler Gewalt erfassen können. Dazu gehören vor allem Verbandsklagerechte. So die Organisation HateAid zum Beispiel, die soll jetzt in Zukunft nach dem neuen Gesetzesentwurf die Möglichkeit haben, auch im Namen einer betroffenen Person zu klagen. Das ist schon mal ein erheblicher Fortschritt. Das ist die sogenannte Prozessstandschaft. Die gab es bisher nicht.
Das sagt Theresia Rasche vom Deutschen Juristinnenbund. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie Frauen besser vor digitaler sexualisierter Gewalt geschützt werden können. Frau Rasche, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.